Da ist doch was im Busch, liebe Gemeinde. Vielleicht haben Sie das auch schon mal irgendwann gedacht. Oder überlegen Sie mal, wann haben Sie das zuletzt gedacht? Da ist doch was im Busch. Wann denkt man sowas? Fällt Ihnen was ein? Man darf es auch sagen. Wenn es im Busch raschelt, okay, dann denkt man sich, da ist doch was im Busch. Ein Vögele vielleicht oder eine Maus oder sowas. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe jetzt ein bisschen an andere Sache gedacht. Zum Beispiel, als vielleicht zum letzten Mal Ihr Kind sich vor Ihnen aufgebaut hat und gesagt hat, ach Mama, ich hab dich so arg lieb. Wenn es das sonst nicht so macht, dann denkt man sich, da ist doch irgendwas im Busch. Oder als Freunde angefangen haben zu tuscheln, als Sie dazugekommen sind. Vielleicht haben Sie sich vorher auch auffällig angegrinst, dann denkt man doch, da ist doch irgendwas im Busch. Vielleicht auch, als zuletzt irgendwas anders war als gewohnt. Wenn man zum Beispiel heimkommt und irgendeine Tür offen steht, die eigentlich nicht offen stehen sollte, macht man sich vielleicht auch Gedanken, was ist denn hier? Ist hier was im Busch? Oder vielleicht haben Sie das gedacht, kurz bevor Sie Ihren Heiratsantrag bekommen haben, also die Frauen jetzt normalerweise. Vielleicht hat man doch schon gespürt, da ist doch was im Busch, irgendwas hat er doch vor. Könnte sein, da ist doch was im Busch, sowas denkt man sich, wenn man nicht so richtig weiß, was los ist, aber man merkt irgendwie das, was los ist. Dann denkt man das. Wenn irgendwie das Interesse geweckt worden ist und manchmal macht man sich dann auch auf die Suche, was im Busch ist. Also manchmal interessiert es dann einen dann so, dass man sich drüber nachdenkt, was ist denn da los? Da ist doch was im Busch, das ist quasi die Überschrift über die Predigt heute. Und wenn ich Ihnen das sage, dann wissen manche schon, um welche Geschichte es geht. Mose hat sich das vermutlich auch gedacht. Da ist doch was im Busch. Aber bei ihm war es natürlich ganz wörtlich. Da ist doch was im Busch, in diesem Busch, der da vor ihm brennt. Das ist doch nicht normal. Also gut, dass ein Busch brennt in der Wüste, das ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Das entzündet sich halt manchmal im Heißen. Das gibt's immer mal wieder. Wird ihm als Schafhirten öfters mal begegnet sein, aber dass dieser Busch nicht verbrennt, dass er nicht runterbrennt, das ist dann doch höchst erstaunlich. Zumindest so erstaunlich, dass sich Mose überlegt, was ist denn hier los? Und dann geht er näher hin. Das weckt sein Neugier, das weckt sein Interesse und deshalb geht er der Sache dann auch mal auf den Grund. Es wird eine Gottesbegegnung, die ihm hier geschenkt wird. Und zwar eine ganz einfache. Nicht in einem großen Knall zeigt sich Gott, nicht in einer kosmischen Katastrophe oder in einem großen Ereignis, das Mose wahrscheinlich mehr Schreck eingeflößt hätte, denn Mose war ja immer noch auf der Flucht. Gott hätte sich ihm schon auch so deutlich zeigen können, dass Mose erstmal der Schreck in die Glieder fährt, aber wahrscheinlich wäre er dann weggerannt, weil Mose war auf der Flucht. Er ist wegen Mordes gesucht worden. Deshalb war er hier im fremden Land, in Midian. Und deshalb, vielleicht deshalb, wählt Gott diese Methode, um Mose auf sich aufmerksam zu machen. Er weckt das Interesse, er gibt ihm was Rätselhaftes, was Faszinierendes. Mitten in der öden Wüste begegnet er ihm so, sodass Mose von selber kommt, dass er sich neugierig ihm nähert, um rauszufinden, was denn da im Busch ist. Oder besser gesagt, wer denn da im Busch ist. Das ist unsere Geschichte, die wir heute anschauen. Und ich lese uns den Predigttext in zwei Teilen vor, weil er so lang ist. Und ich werde aus jedem Teil können wir was Wertvolles mitnehmen von diesen beiden Teilen. Zum ersten, der ist ein bisschen kürzer, da werde ich ein bisschen mehr dazu sagen. Und beim zweiten werde ich dann fast nur den Text vorlesen und gar nicht mehr viel dazu sagen. Der erste Teil sind die ersten fünf Verse, 2. Mose 3, 1 bis 5. Und dort fängt die Geschichte so an. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Soweit mal der erste Teil. Liebe Gemeinde, denken Sie nicht, das könnte Ihnen hier nicht auch passieren. Irgendwo hier in Bernloch. Gut, ich meine, Ihr Alltag findet jetzt nicht unbedingt in einer Wüste statt und schon gar nicht am Berg Horeb. Aber Mose hat damals auch nicht gewusst, dass der Ort, an dem er da ist, der Berg Horeb, dass es für ihn ein Ort werden wird, wo er noch öfters Gottesbegegnungen haben wird. Sogar ganz besondere, wo er die 10 Gebote später kriegen wird. Für ihn war dieser Ort in der Wüste eigentlich ein ganz normaler Ort, ein gewöhnlicher Ort, irgendwo im Nirgendwo. So wie unser Leben wahrscheinlich meistens auch irgendwie ganz gewöhnlich und normal ist. Da erwartet man meistens nichts Großartiges, Außergewöhnliches, kein großes Zeichen Gottes, aber vielleicht weckt Gott unsere Neugier im ganz Normalen. Vielleicht begegnet er uns hier ja so, in einem brennenden Busch. Also Botanik ist jetzt nicht das größte, meine größte Stärke, aber ich habe mal ein bisschen nachgelesen über Büsche und bin auf eine Pflanze gestoßen, die sieht so aus. Wenn Sie die jetzt in Ihrem Vorgarten stehen haben, wenn Sie die wiedererkennen, dann könnte es Ihnen tatsächlich passieren, dass auch Sie einen brennenden Busch finden. Denn diese Pflanze gibt es eigentlich eher in südlichen Regionen, aber in Süddeutschland kommen die vereinzelt auch noch vor, heißt Diptam. Und das Besondere an dieser Pflanze ist, die stößt solche Öle aus und die enthalten ein brennbares Gas, Isopren nämlich. Und wenn dann die Pflanze reif ist, dann kann an windstillen Tagen es passieren, dass das kann sein, dass sich das entzündet. Entweder durch ein Tröpfchen, wo das Licht sich gebündelt wird, oder auch sonst durch eine andere Zündquelle. Und wenn das entzündet wird, dieses Gas an der Pflanze, dann passiert es tatsächlich, dass diese Pflanze brennt. Und zwar sieht es dann so aus. Das brennt dann einmal von unten nach oben durch. Und das Erstaunliche ist, das macht dieser Pflanze nichts. Die nimmt daran keinen Schaden, weil die durch Öle und Fette, die sie ausbreitet, geschützt ist. Gibt es tatsächlich. Allerdings wird der brennende Busch in der Wüste wahrscheinlich ziemlich sicher keine Diptampflanze gewesen sein, weil nämlich das war ein Dornbusch und diese Pflanze hier hat keine Dornen. Außerdem brennt es auch anders bei Mose im Dornbusch, weil hier geht einmal so ein Feuerschweif durch. Bei Mose brennt es unaufhörlich, dieser Dornbusch. Ich meine auch gar nicht, dass ihnen Gott begegnet in der brennenden Pflanze, wenn die jetzt in ihrem Vorgarten steht. Das habe ich gar nicht so gemeint, sondern dass Gott ihnen begegnet im ganz Alltäglichen, dass er ihnen ihr Interesse weckt, ganz ohne großes emotionales Ereignis. So kann Gott uns begegnen. Vielleicht begegnet uns mal nicht im Lobpreis-Event oder in einem ergreifenden Vortrag. Vielleicht begegnet uns auch nicht im lebensverändernden Ereignis. Das alles kann Gott nutzen und das tut er auch, um sich zu zeigen. Aber wenn wir auf dem Fluchtmodus sind, so wie Moses war, dann ist es vielleicht besser, wenn er uns einfach die Neugier weckt. Dass wir nicht wegrennen, dass wir uns ihm nicht entziehen. Ja, vielleicht zeigt er sich gerade dann unter den Dornen unseres Lebens. Ich denke da jetzt an zum Beispiel solche Themen oder Fragen, die einen scheinbar immer wieder einholen im Leben. Das sind manchmal ganz unangenehme Dinge, wo man sich fragt, Mensch, warum beschäftigt mich das eigentlich so? Warum kommt es immer wieder? Was ist denn da im Busch? Vielleicht fallen Ihnen bei sich selber auch solche Themen ein, wo Sie sagen, da irgendwie holt es mich immer wieder ein. Oder ich denke an Momente, wo man traurig wird, wo man weinen muss, wo Tränen kommen und man vielleicht sich gar nicht erklären kann, warum das so ist. Wo man sich fragt, warum nimmt mich das jetzt so mit? Oder ich denke manchmal auch so an solche Momente, wo man ärgerlich ist auf jemand und wo man gar nicht weiß, warum einen dieser Ärger so im Griff hat. Warum man die Wut nicht schon lange hat überwinden können, warum man sich mit dem Vergeben so schwer tut oder auch mit dem Loslassen. Was ist denn da im Busch, Mensch, dass mich das immer wieder so einholt? Das sind ja alles gar keine großen Sachen. Das sind alles Beispiele für Alltäglichkeiten eben und trotzdem sind es alles Dinge, die irgendwie dornig sind und kratzig sind. Und irgendwie können sie einen nachdenklich machen oder eben auch neugierig, was denn da dahinter steckt. Neugier kann was sein, das uns zu Gott treibt, das uns Gottes Zuwendung zeigt. Und jetzt dürfen Sie mich nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt aus dem Gottesdienst rausgehen und dass Sie in den ganzen Schwierigkeiten Ihres Lebens nachkramen, wo Sie denn dann Gott finden können. Ich glaube, darum geht's nicht. Das will ich Ihnen heute nicht sagen. Es gibt ganz viele gewöhnliche Büsche, die auch kratzig sind und die aber auch nicht interessanter werden, wenn man sie gründlicher erforscht oder untersucht. Sie sollen jetzt nicht Ihr Gefühlsleben durchforschen, ob Ihnen da was auffällt. Darum geht's mir nicht. Aber mir geht's um diese Momente, die sich von selber immer wieder aufdrängen. Und es gibt's ja im Leben. Manchmal drängen sich Dinge von ganz allein ins Leben, die ohne unser Zutun unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denen man sich gar nicht groß entziehen kann und sich auch gar nicht groß dagegen wehren kann. Die sind einfach da und machen einen neugierig. Ich bin sicher, dass Gott sich vielleicht durch solche oder durch, dass Gott sich durch solche Dinge zeigen kann in unserem Leben, dass er unsere Neugier weckt. Und ich bin auch sicher, dass Gott nicht nur die dornigen Dinge dazu verwendet, sondern vielleicht manchmal auch ganz schöne Dinge, über die wir uns wundern. Also, da denke ich jetzt zum Beispiel daran, wie überraschend wohltuend doch der beiläufige Gruß vom Nachbar kürzlich war. So, dass man sich wundert, warum diese Kleinigkeit mir jetzt an dem Tag so gut getan hat. Kann ja auch was sein, wo Neugier weckt. Oder das Gespräch beim Einkaufen, das so viel intensiver geworden ist als erwartet. Oder auch, wie bodenstolz man auf die eigene Tochter oder den eigenen Sohn sein kann. Wenn sie ein gutes Zeugnis heimgebracht hat und man merkt, es tut einem selber irgendwie gut und man sich vielleicht fragt, warum ist das eigentlich so? Es gibt, glaube ich, auch schöne Dinge in unserem Leben, die uns im Alltag in Erstaunen versetzen können und wo wir dann, wie Mose neugierig sagen können, ich will mal näher hingehen und diese wundersame Erscheinung betrachten. Gott macht neugierig. Und Mose wagt den Schritt und geht dann drauf zu, auf dieses Dornengestrüpp. Und plötzlich spricht Gott Mose an, mit seinem Namen. Mose ruft er aus dem Busch. Er kennt ihn. Und seine Geschichte kennt er natürlich auch. Um ihn geht's, um Mose geht's. Der Busch, der ist eigentlich nur Mittel zum Zweck in dieser Geschichte. Der ist nur dazu da, dass das Interesse und die Neugier von Mose geweckt wird und dass eine Verbindung, ein Kontakt stattfindet, eine Begegnung. Hier geht's um eine Beziehung, die entsteht, weil Gott Mose ruft und weil der nicht wegläuft. Ich finde, also wenn mir das passieren würde, dass mir eine Stimme aus dem Busch meinen Namen entgegenrufen würde, dann wäre es gar nicht so selbstverständlich, dahin zu stehen und zu sagen, hier bin ich. Und schon gar nicht, wenn ich wegen Mordes gesucht werden würde. Dass Mose das tut, ist gar nicht erstmal selbstverständlich, aber Mose lässt sich rufen von Gott. Er steht hin vor diesem Busch, vor Gott, der ihn kennt, mit Namen und mit Geschichte. Und dann kriegt er beim ersten von seinen ganz vielen Gesprächen, die noch folgen werden mit Gott, da gibt es ja ganz viele tolle Gespräche, die er noch haben wird, beim allerersten kriegt er von Gott gleich mal eine klare Ansage. Nämlich das Erste, das sehen wir hier, haben wir da gerade gesehen, das Erste, was Gott ihm sagt, da unten in Vers 5, ist nämlich, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Habe ich auch ein Bild dabei. Sind Sie schon mal barfuß durch heißen Sand gelaufen? Irgendwo am Strand, am Mittelmeer oder so? Also so richtig heißer Sand. Wie hat es sich angefühlt? Warm, ja. Vielleicht sogar ein bisschen schmerzhaft. Ich kann Ihnen sagen, ich habe es auch schon mal gemacht, das ist nicht so arg angenehm, durch heißen Sand zu laufen. Also wenn der Sand so richtig heiß ist wie in der Wüste, dann würde ich entweder schnell rennen, irgendwo hin, wo es eben keinen heißen Sand mehr gibt, oder ich habe mir am Strand dann die Füße vergraben, dass es ein bisschen kühler wird, oder man sucht sich was, wo man draufstehen kann. Aber die nackte Fußsohle auf dem heißen Sand, also so arg lang halte ich das nicht aus. Gut, es kann sein, dass ich da besonders empfindlich bin. Ich gehe auch sonst ungern auf Schotterwegen barfuß oder so, oder in so einen See oder einen Fluss, wo man dann die Steine da drin liegen und man nicht so richtig sicher gehen kann. Das sieht bei mir immer sehr, sehr wackelig aus, das ist ein richtiges Gehampel, gebe ich zu. Ist nicht sehr souverän, wenn ich da laufe, aber das tut halt an der Fußsohle auch wirklich weh. Also meine Fußsohlen sind jedenfalls ziemlich empfindlich, vielleicht ja ihre auch. Und auch wenn der Mose da wahrscheinlich einiges mehr ausgehalten hat und mehr gewohnt war, barfuß im Wüstensand zu stehen, das ist nicht das, was man lange aushält. Das ist nicht so angenehm. Und dann geht's bei Mose, kommt ja noch dazu, dass dann dieser Busch noch fröhlich weiterbrennt. Also so Feuerfunken auf der Haut, auch nicht gerade angenehm. Das ist schon ein bisschen hart, was da Gott von ihm fordert. Hey Mose, als allererstes ziehst du mal deine Schuhe aus. Das heißt auch, dass Mose sich verletzlich machen soll. Dass er die Gemütlichkeit ablegen soll. Und dass er vor allem die harte Schale, die er sich da umgeschnallt hat, ablegen soll. Die harte Schale seiner Schuld. Ich glaube, es gibt Dinge, die schnallen wir uns um wie einen Schutz und ganz besonders an den Stellen, wo wir besonders verletzlich sind. Oder wo wir vielleicht schon mal verletzt worden sind oder vielleicht auch schon oft verletzt worden sind. Dort, wo wir dünnhäutig geworden sind in unserem Leben, wo wir empfindlich geworden sind, da schnallen wir uns sowas wie Sandalen an. Vielleicht machen wir das gar nicht bewusst. Vielleicht nur, dass wir nicht so stachsig laufen, sondern mit einem Schritt durch die Wüste unseres Lebens marschieren können, der sicher ist. Und es ist auch was Gutes. Wir brauchen das sogar, würde ich sagen, dass wir Sandalen anziehen, dass wir solche Schutzmechanismen entwickeln, gerade da, wo wir verletzlich sind. Man muss sich im Alltag nicht allem aussetzen, sich nicht immer verletzlich machen. Man muss sich im Leben nicht allem schutzlos ausliefern, was einem schaden könnte. Aber wenn man vor Gott steht, dann heißt es Sandalen ausziehen. Dann heißt es barfuß vor ihn kommen. Das ist ganz interessant, im Alten Testament findet man das an mehreren Stellen, dass Leute vor Gott barfuß stehen sollen. Josua wird es auch begegnen. Im Josua 5 kriegt er genau die gleiche Aufforderung wie Mose. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst vor Gott. Hat was mit Verletzlichkeit zu tun und hat auch was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Ein Ausdruck der Ehrfurcht ist dadurch, dass man sich selber verletzlich macht. Die Heiligkeit Gottes, die betritt man nicht mit einem Schutzschild, sondern barfuß, nackt und verletzlich. Der Ort, auf dem du stehst hier, sagt Gott, der ist heiliges Land. Zieh deine Schuhe aus. Das macht man auch heute noch in vielen Ländern, in vielen Kulturen auf der Erde, dass man die Schuhe auszieht, auch im Gottesdienst, gerade im Gottesdienst, aus Ehrfurcht vor Gott und zum Zeigen, dass man die Heiligkeit des Ortes schätzt. Also mir ist das mal begegnet, als ich in Indien war, da hat man das auch gemacht. Nicht nur an den Tempeln zieht man da die Schuhe aus und an den religiösen Prachtbauten, sondern auch an der kleinen christlichen Kirche, die eigentlich ein bisschen ein größeres Wohnzimmer war. Wenn man da in den Gottesdienst geht, dann gibt es am Eingang, ziehen alle ihre Schuhe aus. Das ist ein riesengroßer Schuhhaufen. Und im Haus sind dann alle sockig oder barfuß, wahrscheinlich meistens barfuß. Auch wenn der Geruch bei so vielen unbeschuhten Leuten in dem Raum nicht der allerangenehmste war, kriegt man vielleicht eine Ahnung davon, was Weihrauch in einem Gottesdienst auch bewirken kann oder so. Und obwohl man, wenn man aus dem Gottesdienst rauskommt, man sich erstmal durch einen riesen Schuhhaufen wühlen muss und seine eigenen Schuhe wieder finden muss. Trotzdem machen es alle. Schuhe ausziehen gehört dazu zum Gottesdienst. Es ist ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott, dass er da ist an diesem Ort, obwohl es gar kein besonderer Ort sein muss. Wenn Gott da ist, wenn man Gottesdienst feiert, zieht man die Schuhe aus und man zeigt dadurch auch diese Schutzlosigkeit und die Vorsicht vor dem heiligen Boden. Und der Boden ist nämlich deshalb heilig, nicht weil da was Besonderes passiert, nicht weil der besonders geweiht ist, nicht durch eine besondere Veranstaltung, sondern einfach, weil Gott gegenwärtig ist. Das macht diesen Ort heilig. Das macht auch den Sand in der Wüste bei Mose heilig. Ist kein besonderer Sand. Ist auch kein besonderer Busch. Dieser Ort, dieses Land ist heilig, dieser Boden, weil Gott da ist. Und das bringt mich jetzt ins Nachdenken über die Orte, wo Gott uns begegnet in unserem Alltag. Wenn Gott da gegenwärtig ist, dann sind es auch heilige Orte. Das ist bei weitem nicht nur in der Kirche, wo wir uns ganz bewusst dazu treffen, im Kirchenraum, sondern gerade auch dort, wo er uns im Alltag ins Leben tritt, wo er unsere Neugier weckt, gerade in den Dingen, die ich vorher aufgezählt habe, wo man sich fragt, Mensch, was ist denn da im Busch? Das sind Dinge, die Gott heiligt. Gott heiligt diese Momente mitten in unserem Alltag, weil er dort ist. Und das ist das, was ich Ihnen aus dem ersten Teil unseres Predigttextes ins Leben mitgeben will. Gott heiligt diese Orte in unserem Alltag, wo wir stehen bleiben und wo wir uns ihm zuwenden. Müssen gar keine großen, spektakulären Orte sein, sondern diese Momente, wo wir Gott begegnen. Selbst wenn wir auf der Flucht sind vor irgendwas, wenn wir in der Fremde, in der Ödnis sind oder wenn wir ganz normal unserem Job nachgehen, so wie es Mose an diesem Tag getan hat, als er die Schafe gehütet hat. Dort, wo Gott hinkommt, dort wird das Normale heilig. Nur wegen ihm und auch nur so lange, wie er gegenwärtig ist. Es kann sein, dass ihr Alltag oder ihr Zuhause ein ganz heiliger Ort wird für sie, wenn Gott sie dort besucht und sie aufsucht, wenn sie dort Gott begegnen. Es kann aber sein, dass es am nächsten Tag ganz anders ist oder dass für jemand anderes das überhaupt kein heiliger Ort ist. Eine ganz normale Wüste. Es kann auch sein, dass so eine Gottesbegegnung im Alltag für den einen ein Erlebnis ist, das ihm angenehm ist und das ihn ermutigt, das ihm gut geht und das ihm Kraft gibt. Für den anderen kann es sein, dass es eine schmerzhafte Begegnung ist, wenn man ohne Sandalen ganz verletzlich vor Gott steht. Für den Mose war es damals vermutlich so, dass heiliger Boden zuerst mal bedeutet, dass es für ihn gefährlich ist. Wenn Gott zu ihm sagt, das ist heiliges Land, ist es für ihn eigentlich erst mal gefährlich, denn hier steht der Mörder vor Gott, der Schuldige, der Untergetauchte und der ist jetzt Gott ausgeliefert. Gott hätte in diesem Moment Mose seinen Fehler schonungslos vorhalten können. Er hätte ihn zurechtweisen können. Er hätte ihn richten können, beurteilen können oder verurteilen können. Er hätte alles können. Aber deshalb hat Gott den Mose nicht aufgesucht hier in der Wüste. Nicht dazu hat er ihm diesen Busch in den Weg gestellt und ihn hergelockt. Nicht um ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen, sondern es gibt einen anderen Grund. Gott hat nämlich einen Auftrag für Mose. Und das ist der zweite Teil von unserem Predigttext. Der Auftrag wird dort mit vielen Worten umschrieben. Ich lese Ihnen jetzt vor, wie diese Begegnung weitergeht und was für einen Auftrag Gott dem Mose gibt. Und dann brauche ich danach gar nicht mehr so arg viel dazu sagen. Die Verse 6 bis 15 sind es. Und er sprach weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Israels und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie sie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dir gesandt habe, dass ich, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Es hört sich bei diesem Text so an, als würde der Name so im Mittelpunkt stehen. Und das tut er ja auch irgendwie. Gott stellt sich dem Mose im ersten Gespräch namentlich vor. Da geht es tatsächlich um den Namen Gottes in dieser Geschichte. Und dass er der Gott ist von Abraham, von Isaak, von Jakob. Und das ist alles auch richtig. Der Name spielt tatsächlich eine Rolle in dieser Geschichte. Aber mir ist aufgefallen, dass die Unterhaltung hier überhaupt nicht nur eine Gottesvorstellung ist. Ganz im Gegenteil. Für Gott ist es gar nicht so wichtig, dass sein Name gesagt wird. Das tut er anfangs gar nicht. Das Wichtige für Gott ist der Auftrag an Mose. Meiner Meinung nach darf man in dieser Geschichte diese Zusammenhänge nicht überlesen. Gott weckt das Interesse von Mose durch den brennenden Busch, weil er einen Auftrag für ihn hat. Nicht einfach so. Er stellt sich ihm auch namentlich vor, weil das wichtig ist für den Auftrag, dass dann Mose, wenn er zu den Israeliten geht, auch sagen kann, von wem er geschickt worden ist. Das tut Gott nicht, um seinen Namen zu präsentieren oder dass der mal in der Welt laut genannt wird. Es geht Gott nicht um Selbstdarstellung in dieser Geschichte, sondern es geht ihm um das, was er mit Mose vorhat. Und ich behaupte, es geht auch in unserem Glauben nicht um Gott, dass er sich verwirklicht, dass er sich allein darstellt, sondern es geht ihm immer auch um uns, um das, was er mit uns zu tun hat, um den Bezug zu uns. Diese Verbindung, diesen Zusammenhang darf man, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren. Denn es geht auch nicht nur um uns und ob wir alles perfekt machen, sondern darum, dass Gott mit uns in Verbindung steht, dass er dabei ist. Der Mose ist ganz sicher nicht perfekt. Und der Mose wird auch durch dieses Erlebnis am brennenden Dornbusch und durch die Berufung kein perfekter Mensch. Der Mose wird Fehler machen. Er wird sogar sehr grobe Fehler machen. Er wird Fehler machen gegenüber anderen Menschen und wird Fehler machen gegenüber Gott. Und trotzdem wird er getragen, weil Gott mit ihm ist und weil Gott für ihn ist. Und mir geht es im Grunde ganz ähnlich. Wir machen auch Fehler anderen Menschen gegenüber und wir machen Fehler Gott gegenüber. Aber wir werden genauso dadurch getragen, dass Gott für uns da ist. Dass es diese Verbindung gibt, dieses Miteinander. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Oder wie man das Hebräische auch verstehen kann, ich werde sein, der ich sein werde. Oder manche übersetzen es sogar so, ich bin für dich da, ich bin für dich. Im Hebräischen steckt es so ein bisschen mit drin. So stellt sich Gott vor, aber das ist nicht nur eine Beschreibung des Wesens Gottes, weil wahrscheinlich kein Name das ganze Wesen Gottes fassen könnte und in keinem Namen kann man das ganze Wesen ausdrücken. Am ehesten noch in Jesus Christus kann man das Wesen Gottes ausdrücken, aber in einem Namen nicht. Gott sagt es zu Mose, damit er den Israeliten sagen kann, wer ihn geschickt hat, damit er seinen Auftrag auch ausführen kann und dass die auf ihn hören, dass er eine Referenz hat. Denn sonst würden sie ja nur auf diesen Mose sehen und dann würden sie wahrscheinlich tatsächlich nicht auf ihn hören. Warum denn auch? Da kommt einer her, der wegen Mordes gesucht ist. Einer, der vielleicht eine israelitische Mutter hat, aber der bei den Ägyptern groß geworden ist, am Pharao, am Hof des Pharao. Warum sollen die auf den hören? Der Mose hat schon recht mit seinem Einwand am Anfang, als er fragt, wer bin ich denn schon, dass ich dahin gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Ich bin noch nicht geeignet. Aber auf ihn kommt es eben nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass Gott ihn schickt und dass Gott mit ihm ist. Dieser Zusammenhang, diese Verbindung von ihm und Gott, das ist das Entscheidende. Und ich denke, so ist es bei uns auch. Gott könnte auch ohne uns die Welt verändern und in die Welt hineinwirken. Könnte er natürlich machen. Aber er nimmt uns mit hinein und er beauftragt uns. Er gibt uns eine Rolle. Er will, dass wir mit dabei sind. Und da geht es dann auch nicht nur darum, wer wir sind und dass wir möglichst makellos sind und dass wir das möglichst perfekt hinkriegen, sondern es geht darum, dass Gott uns zusagt, ich will mit dir sein. Das ist das Entscheidende. Ich wünsche Ihnen das gerade für diese Momente, wo man sich fragt, was ist denn hier im Busch? Für diese Momente, wo man verletzlich ist und wo man barfuß vor Gott auf dem heiligen Boden steht. Da wünsche ich Ihnen, dass Sie dann eben diesen Zuspruch von Gott auch mithören. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir jetzt da und ich bin für dich da. Denn erst dann gibt es eine runde Sache. Und ich schließe heute mit einem Satz, den ich in einem Kommentar zu dieser Bibelstelle gelesen habe, weil ich ihn irgendwie eindrücklich fand und weil da ganz viel von dem drinsteckt, von dieser Verletzlichkeit und von der Schwäche, aber eben auch von dem Zusammenhang und wie wichtig der ist zwischen uns und Gott. Da hat nämlich einer geschrieben über diese Stelle, Gott setzt vor die Nullen unseres Ichs die große Eins seiner Gegenwart. Vor den Nullen unseres Ichs, da wo ich verletzlich bin, da wo es dornig wird in meinem Leben, da wo ich die Null sehe und wo ich mich vielleicht frage, warum das so ist. Dort setzt er die große Eins seiner Gegenwart hin. Und dort, wo die Eins und die Nullen zusammenstehen, dort kommt dann was ganz Großes dabei raus. Das gibt uns einen extrem großen Wert. Und es lässt uns auch in unsere ganz persönliche Wüste mutig weitergehen. Amen.